Ehrenamt. Per Definition die selbstlose Wahrnehmung eines öffentlichen Amtes oder einer gesellschaftlichen Aufgabe im Gemeinwohlinteresse ohne Einkunftserzielung. In der Regel freiwillig. Diese dann doch sehr formale Beschreibung wird der Vielfalt und der Kraft des Ehrenamtes natürlich gar nicht gerecht. In Deutschland waren 2022 fast 16 Millionen Menschen ehrenamtlich tätig. Und auch im Hasetal können wir täglich Ehrenamt erleben. Ich würde euch gerne hunderte Ehrenamtler mitsamt ihrer Tätigkeiten vorstellen. Für diese Folge habe ich mir aber zwei herausgesucht. Mein Name ist Maja Wemhoff. Ich bin 26 Jahre alt und Regionalmanagerin beim Zweckverband Erholungsgebiet Hasetal. Ich bin hier in Haselünne geboren, war dann für meine Ausbildung in Dortmund und bin jetzt wieder zurückgekommen. Und ich möchte auch hier bleiben. Deswegen möchte ich mit euch zusammen unsere Region ein bisschen besser kennenlernen. Dafür spreche ich mit interessanten Gästen über ausgewählte Themen. Mein Thema heute: Ehrenamt. Meine Gäste sind Sabine Kaiser und Elisabeth Natusch. Beide sind, wie sie sagen, ins Ehrenamt reingerutscht. Sabine mit einer Frauengruppe und einer Schatzkiste zum Ertasten von Dingen für Senioren in einem Tagespflegeheim. Elisabeth als Kassiererin beim Fußballverein SV Meppen. In Deutschland hält sich die Verteilung von Frauen und Männern im Ehrenamt die Waage. Anders sieht es bei der Altersstruktur aus. Der Großteil der ehrenamtlich Tätigen ist zwischen 50 und 59 Jahre alt, sowie 70 Jahre und älter. Den geringsten Teil machen die 20- bis 29-Jährigen sowie die 14- bis 19-Jährigen aus. Und damit steigen wir mit einem Problem ins Gespräch ein. Immer weniger Jugendliche finden überhaupt Zeit fürs Ehrenamt.
Und die jungen Leute, das ist ein Riesenproblem. Das könnte ich sagen zum Beispiel bei meinem Sohn, der wohnt in Oldenburg. Und so viel ich mitgekriegt habe, sucht die Bundeswehr im Moment auch Ehrenamtliche für eine Tätigkeit. Würde er gerne machen. Und er kann es einfach nicht. Der ist meistens im Homeoffice, hat zwei Kinder, hat ein Kind im Kindergarten. Corona wird die Gruppe dicht gemacht. Also hängt man schon in der Luft. Die beiden jedenfalls, die Frau, die haben beide das Gleiche studiert und sind beide im Beruf, also beide Homeoffice, zwei Kinder. Ne? Eine fährt mit dem Bus jeden Tag zum Gymnasium. Der Bus ist rappelvoll. Also es bleibt nicht aus, dass die krank werden. So, und wenn man dann noch ein Ehrenamt macht oder machen möchte, wann sollen die das machen? Wann? Die haben die Zeit da nicht für. Ne? Und die Arbeiten sind heute auch so, dass die 30-40-Jährigen, die müssen ständig erreichbar sein im Job. Das ist so. Und das wird sich in den nächsten Jahren, je mehr Technik kommt, wird sich das eher noch verschlimmern als verbessern. Wann sollen die ein Ehrenamt machen?
Ich finde das, was du gerade gesagt hast mit diesem Zeitaspekt, mega wichtig. Da muss ich gerade an eine Geschichte denken, dass ein Lehrer mal zu mir gesagt hat, als ich im Abi war, da hat er erzählt, er hat eine kleine Tochter gehabt zu dem Zeitpunkt, die war, muss da irgendwie 2 gewesen sein oder so. Und er hat gesagt, das kleine Mädchen hat einen volleren Terminplan als ich. Die hatte eine Gymnastik, Krabbelgruppe, so das Ganze. Und ich meine, wenn ich habe selber ganz lange voltigiert hier in Haselünne und habe auch Unterricht gegeben. Und wenn dann die jungen Mädchen gar nicht mehr zum Training kommen können, weil die jeden Tag bis Nachmittag Schule haben und dann auch noch Hausaufgaben machen müssen und auch noch für Klausuren lernen, wo soll dann noch Zeit bleiben? Ich meine, das bremst natürlich das Ehrenamt dann auch total aus, ne? Was super schade ist einfach.
Ja. Die bringen das einfach nicht mehr unter, obwohl sie das wahrscheinlich auch gerne machen würden. Das ist im Moment also wirklich mehr als schwierig.
Meint ihr denn, dass diese Entwicklung quasi so bleiben wird, dass man, sobald man halt Zeit dafür hat, dass die Leute auch die Muße haben, quasi ins Ehrenamt zu gehen? Würdet ihr sagen, das ist eine Entwicklung, die bleibt?
Doch, das glaube ich. Das glaube ich. Das, doch, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Also Wir haben keine Probleme, wenn bei uns jemand neu anfangen will und wir erzählen denen, wir verkaufen dürfen wir ja nicht, aber unsere Sachen stellen wir hin und hast du da Lust mitzumachen, wenn man die persönlich anspricht. Und es darf nicht von Anfang an in Stress ausarten. Es darf nicht zu viel werden. Mhm. Dann ziehen sich viele zurück. Also wir haben das auch schon gehabt, letztes Jahr Weihnachtsmarkt, haben gesagt, machen wir nicht wieder, weil unsere Damen, wir eingeschlossen, wir waren total bekloppt nachher. Ne? Also dann versucht jeder wirklich auf Biegen und Brechen jede Minute Sachen zu nähen, stricken, weiß der Harry was. Und wir haben uns selber so unter Strom gesetzt. Ne? Und das machen wir nicht mehr. Das darf nicht passieren. Also es darf ein Ehrenamt nicht so gestaltet werden, dass man es nicht schaffen kann oder dass es in Stress ausartet. Das klappt dann nicht mehr.
Und da habt ihr dann auch quasi die freie Entscheidung zu sagen, dass es uns zu viel.
Wir haben das.
Das machen ja, wir nicht. Wir, jeder entscheidet für sich, was er macht. Ja. Es ist eine Selbstfürsorge. Ich selber bin ja erkrankt. Wenn ich mich überfordere, dann merke ich, jetzt muss ich bremsen. Und dann ist es so. Es ist kein Zwang in unserer Gruppe. Und so handle ich auch beim SV und auch beim Wohnberatung und auch bei der gesetzlichen Betreuung. Wenn es mir zu viel wird, sage ich auch mal nö. Ja. Man muss Nein sagen können. Und das Ehrenamt, man darf sich nicht zum Sklaven des Ehrenamtes machen. Man muss einfach bei sich selber bleiben und sagen, so, das leiste ich und mehr nicht. Und so wie Frau Natusch gerade auch schon gesagt hat, wir haben uns letztes Jahr, das war einfach zu viel und ich habe nach den 4,5 Wochen oder 10 Tage oder wie viel wir da waren, Weihnachtsmarkt, ich war fertig.
Ja, wir konnten fast 1.000 Euro spenden, nicht ganz, die haben wir eingenommen oder durch Spenden eingenommen, ja. Weil wir das Projekt Ein Tag für dich auch wirklich unterstützen wollten. Ne, aber
da sind wir zu kurz gekommen.
Ja.
Und da muss man einfach sagen, bis dahin gehe ich und weiter nicht. Und das muss jeder für sich entscheiden. Und jeder für sich muss Selbstfürsorge machen und muss sagen, so, weiter gehe ich nicht.
Ja, diesen Zeitaspekt, ich meine, es ist ja heutzutage auch so. Ich glaube, dass meine Generation vielleicht auch noch anders ausgerichtet ist als die ältere. Ich weiß zum Beispiel, oder von der älteren Generation hört man ja auch immer so dieses, man arbeitet und wenn man dann Rente hat, kann man so sein Leben genießen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Generation heutzutage mehr dieses Work-Life-Balance hat, dass sie versuchen, Stunden zu reduzieren oder dass sie meinen, hey, was wäre denn mal mit einer 4-Tage-Woche und so ein bisschen, nee, wir wollen jetzt in den Urlaub fahren und nicht erst irgendwie in 20 Jahren. Glaubt ihr, das ist eher so gesehen eine Chance fürs Ehrenamt oder eher ein Problem? Weil wenn Leute sich natürlich mehr Zeit nehmen, hätten sie potenziell auch mehr Zeit, sind sie dann auch quasi gewillt, diese Freizeit zu investieren? Was glaubt ihr?
Da müsste man mal eine Umfrage unter jungen Leuten machen. Ja, also wir können eigentlich nur aus unserer Warte da was zu sagen. Wie gesagt, also mein Sohn würde es gerne tun, der schafft das zeitlich nicht. Das geht nicht. Es geht nicht. Ja. Und es wird ja auch viel darüber geklagt, dass die jungen Leute, ich meine mit jungen Leuten auch meinen anderen Sohn, der 50 ist, wann sollen sie es machen? Ne? Das geht nicht. Es geht nicht. Du musst Zeit mitbringen. Jedes Ehrenamt braucht Zeit. Und es artet aus oder es wird gar nichts, wenn man von Anfang an unter Zeitnot leidet. Das geht nicht. Dann haben die Familien. Und man könnte es vielleicht mehr in Sportgruppen versuchen, wo junge Leute sind, die man ansprechen kann. Versuchen Sie mal, einen Koch zu überzeugen, dass der ein Ehrenamt übernehmen könnte. Versuchen Sie das mal. Ne?
Funktioniert nicht. Stelle ich mir sehr schwierig vor.
Aber mit Jugendveranstaltungen auf jeden Fall besser als eine Annonce in der Zeitung. Da könnte ich mir denken, dass man da mehr erreicht. Ne? Und auch ruhig mal einmal erstmal nur mitnehmen, dass sie sich das angucken können. Ne? Nicht sofort alles aufbürden, sondern ein-, zweimal mitnehmen, dass die sich das angucken können, dass die auch sicher sind, dass sie es schaffen können, ohne in irgendwelche Probleme reinzugeraten. Ne? Dass die selber auch sicher sind, ich könnte das machen und ich könnte es zeitlich auch schaffen. Und das kann man nicht mit einer Annonce erreichen. Da muss man Verbände ansprechen, wo vor allen Dingen die Jüngeren dran sind. Ein Rentner kann immer sagen, ich habe Zeit und ich mache das. Und die bleiben auch meistens bei der Stange und die machen das auch gerne. Und so wie für uns, wie die alte Dame da mit ihrem Fußpedal abgetackert ist, war doch herrlich. Ja. War doch wirklich herrlich. Ja. Und das reicht uns eigentlich als Bestätigung. Wie die jungen Leute oder was die unter Bestätigung empfinden, ist auch schon wieder anders als das, was wir machen. Ne? Oder was, wir haben Zeit, uns läuft nichts weg. Ne?
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Ja, und deswegen, man sollte das ruhig in Schulen, in Jugendgruppen, da könnte man ansetzen, um an das junge Volk zu kommen.
Wer denn Zeit hat, der kann sich über ein mangelndes Angebot zumindest nicht beschweren. Neben den zahlreichen Vereinen und Verbänden im Hasetal gibt es zahlreiche ehrenamtliche Projekte. Zum Beispiel ein Märchenerzählerkreis, ein gemeinsamer Mittagstisch, ein inklusiver Stadtführer oder diverse Umweltprojekte. Sabine und Elisabeth haben mir zwei ihrer Projekte vorgestellt. Ein Nähkreis und ein Repair-Café. Sie sprachen gerade schon von dem Nähkreis. Was genau muss ich mir denn darunter vorstellen?
Das sind Frauen und Männer, wir hatten sogar auch schon mal einen Mann, die wollen wir ja nicht vergessen, sind unterschiedliches Alter und auch die kommen aus unterschiedlichen Gründen zum Nähkreis hin. Der eine sagt, ich möchte einfach mich betätigen, der andere sagt, ich brauche einfach soziale Kontakte, der andere sagt, ich habe einfach Lust, was zu machen. Und das muss man sich so vorstellen, wir stricken, nähen, häkeln, sonstiges auch noch, Vögel basteln und alles. Also jeder darf das machen, was er möchte. Und das wird dann anschließend auf so zum Beispiel Fest der Kulturen oder Mühlenfest wird das eben zur Schau gestellt und wir sammeln darüber Spenden ein und machen das zurzeit für dieses Projekt einen Tag für dich. Das ist für Kinder von 0 bis 18 Jahre, die irgendwie ein schweres Schicksal hinter sich haben. Da gibt es im Freiwilligenzentrum auch eine Gruppe, die dann entscheiden, für welches Projekt das ist. Und dann geben wir da einen Pauschbetrag hin, den wir eingesammelt haben, also Spenden. Und dann werden solche Projekte mit finanziert, beziehungsweise mit unterstützt. Weil meistens, wir kriegen nicht so viel zusammen, dass wir 1.000 Euro haben. Also da muss man einfach ehrlich sein.
Ja, aber ich meine, bei so einem tollen Projekt ist es ja schön, wenn man das mit jedem Euro unterstützen kann.
So. Genau so ist es.
Wie muss ich mir das vorstellen? Was für einen Zeitaufwand investieren Sie jetzt so in diesen Nähkreis? Ich meine, du hast ja noch andere Projekte, aber so.
Im Nähkreis, wir treffen uns einmal die Woche von 15 bis 17 Uhr, jeden Mittwoch. Und meistens Handarbeiten tut man auch zu Hause. Man kann schnell sagen, also 15 Stunden im Monat.
Ah, ja.
Mindestens. Ja. Wenn man da überhaupt mit auskommt. Weil meistens beim Fernsehen, dann geht das. Ja. Ich meine, jeder weiß, wie lange das dauert, eine Socke zu stricken. Das ist nicht innerhalb von einer Stunde, ist nicht die Socke fertig. Da sitzt man eine Woche dran. Und wenn man jeden Tag da eine Stunde dran sitzt, das sind 7-8 Stunden für eine Socke. Wenn man langsam strickt.
Ja.
So muss man das sehen. Also es wird schon sehr viel private Zeit da investiert.
Wie ist das denn bei euch jetzt so mit Mitgliederschwund? Ich meine, das ist ja allgemein bekannt, dass das Ehrenamt langsam immer weniger wird, leider natürlich. Könnt ihr das auch merken?
Also unsere Gruppe ist bis jetzt immer noch
Bis auf eine haben wir verloren.
Ja. Und sonst seid ihr stabil geblieben in der Mitgliederzahl?
Ja, stabil geblieben. Ja.
Schön. Seit wann gibt es den Kreis, also den Neckars?
Also wie lange nähen wir jetzt? Das sind schon ein paar Jahre.
Also ich bin 2014 zum Paritätischen gerutscht, bei Christian Hüsers rein, also im Freiwilligenzentrum. Und ich meine, 2015 bin ich dazugekommen.
Okay.
Und zu dem Zeitpunkt hatte das eine andere Kollegin geleitet, beziehungsweise sich drum gekümmert.
Mhm. Und die ist aber aus Altersgründen.
Aus Altersgründen.
Hat sie aufgehört.
Hat sie aufgehört.
Ja.
Ja, und dann machen wir auch noch das Repair-Café mit.
Oh, ne? Was ist das genau?
Das erzähl du mal. Ja.
Also Repair-Café findet einmal im Monat statt. Das ist ein Projekt, durch das Freiwilligenzentrum hat sich das damals ins Leben gerufen. Das ist, glaube ich, schon drei Jahre müsste es mindestens schon sein. Da sind Gefangene von der JVA aus Viersen, die kommen und reparieren zum Beispiel ein altes Radio, wenn das kaputt ist.
Ich glaube, du musst dabei sagen, dass das Freigänger sind.
Es sind Freigänger. Ne? Das habe ich ganz vergessen. Also, ja. Freigänger sind das. Die dürfen also raus und die werden dann auch begleitet von der JVA-Bedienstete und die reparieren dann Sachen wie zum Beispiel einen Staubsauger, einen Eierkocher, eine Nähmaschine und sonstiges. Und wir sind da auch mit jetzt angegliedert, weil wir, vielmehr meine Damen, das ist einmal die Frau Natusch und die Frau Hennecke, nicht falsch sagen. Die reparieren zum Beispiel Hosen, kürzen sie oder wenn ein Loch da drin ist oder irgendetwas, was gerade gefragt ist.
Cool, und das ist dann so gesehen wie so eine Wiedereingliederungsmaßnahme?
Ja, ja. Auf jeden Fall.
Und es kann quasi jeder kommen, der einen alten Toaster hat, den keiner mehr reparieren will, weil man meint, es lohnt sich nicht. Und der wird dann, wenn es möglich ist, repariert. Ne, und da können wir auch noch so ein kleines Dönken erzählen. Wir hatten da mal eine ältere Seniorin, die kam mit dem Fußpedal von einer Nähmaschine. Und da habe ich noch so, ich glaube, du warst nicht da an dem Tag. Und hat gefragt, ob man das noch reparieren könnte. Ja, und dann haben die Jungs sich darum gekümmert. Und siehe da, das Ding wurde repariert. Und dann habe ich sie gefragt, wie sie dann schon auf dem Weg nach draußen war, ob sie mir ihr Alter verraten würde. Ja, sagt sie, ich bin 85 und das Erste, was ich jetzt tue, wenn ich nach Hause komme, setze ich mich an meine Nähmaschine. Ne, also konnte man die doch recht glücklich machen, denn mit dem Pedal hat sie sich wahrscheinlich nirgends mehr wohin getraut. Und die Jungs haben das gemacht und die haben das auch wirklich mit Freude gemacht.
Super. Ja,
und das sind Ergebnisse, das muss ich sagen, finde ich doch recht gut.
Mhm. Und erstaunlich, dass Sie das dann auch reparieren können.
Ja.
Also richtig was auf dem Kasten offensichtlich.
Ja.
Ja, cool. Ja. Mhm. Gut. Die Arbeit in dem Freiwilligenzentrum, wie genau ist da so der Arbeitsumfang und was ist so genau deine Tätigkeit?
Ich bin eigentlich das Bindungsstück zwischen dem Freiwilligenzentrum und der Gruppe.
Ja.
Wenn irgendwas ist, melden die sich bei mir per Mail oder rufen mich privat an. Und ich schreibe das dann bei mir in eine WhatsApp-Gruppe, wenn wir zum Beispiel da irgendwie was, wie soll man es sagen, wenn jetzt irgendwie ein Termin ansteht. Schreibe ich in eine Gruppe so und so, was haltet ihr davon? Und ich gebe immer eine Rückmeldung ans Freiwilligenzentrum.
Und genau, so bleibt dann quasi, genau, du bist
im
dann
Gespräch.
Genau, die Bindestelle. Ah, okay, ja. Dass es natürlich Projekte gibt, die beliebter sind als andere, ist klar. Sabine und Elisabeth machen sich aber auch Sorgen, dass die Bereitschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen, insgesamt zurückgehen könnte. Zeit ist der eine Faktor, das Finanzielle ein anderer. Ist denn in Ihrer Erfahrung oder Ihrer Meinung nach das früher anders gewesen, wenn wir jetzt mal so denken, so vielleicht vor 20 Jahren, wie das Ehrenamt damals da war, hatte das da noch einen anderen Stellenwert als heutzutage?
Auf jeden Fall, weil alles teurer geworden ist. Ich habe zum Beispiel, gestern war ich bei meinem Krankengymnast, ein bisschen Übungen machen. Und da habe ich ihn versucht zu motivieren, vielleicht eine Betreuung zu übernehmen. Da sagte er ganz stumpf, nee, das wird er nicht machen. Die Berufsbetreuer kriegen Schweinegeld dafür und er soll es für ein Apfel und ein Ei machen.
Was man natürlich auch nachvollziehen kann.
Kann ich total nachvollziehen. Mhm. Es steht ihm kein Verhältnis. Nur wenn weiter das auch die Preis-Leistung ist. Ich war gestern im Aldi, geht mir ja auch ab und zu mal einkaufen. Da ist mir aufgefallen, dass es wird ja alles so teuer. 30% Steigerung. Die Leute müssen für jeden Cent müssen sie oder Euro müssen sie zurzeit kämpfen. Und das Fiasko wird kommen, dass die eben nicht mehr alles finanzieren können. Und dann werden sie das Ehrenamt wird verkümmern.
Was natürlich auch, also natürlich ein super großes Problem ist, weil wenn man sich natürlich anguckt, was für super wichtige Bereiche, also ich sag mal, die auch wirklich halt fürs System wichtig sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal an eine freiwillige Feuerwehr denke oder sowas, wenn die halt auch ne, Probleme hätten oder sowas, weil langsam das Ehrenamt vielleicht auch nicht mehr so den Stellenwert hat in der Gesellschaft, dann ist das natürlich fatal.
Natürlich ist das fatal. Ich bin ja auch in diesem Projekt drin, Wohnberatung, Ehrenamtliche. Und wir haben da jetzt eine Ausbildung wieder gestartet, beziehungsweise der Landkreis Emsland. Frau Knoll hat das in die Wege geleitet. Da wurden jetzt neue ehrenamtliche Wohnberater ausgebildet. Denen wurde im Vorfeld eben gesagt, dass das sehr, sehr viel Arbeit ist. Aber es war verdammt schwierig, da Leute zu motivieren. Mhm. Weil an so eine Wohnberatung sitzt man mal eben, fährt man da zum Kunden hin, eine Stunde, anderthalb Stunden ist nichts. Und dann den Bericht, den muss man ja auch noch schreiben. Der ist ja auch sehr umfangreich. Man möchte ja auch was Tolles rübergeben. Und das dauert auch noch mal 5-6 Stunden.
Mhm. Und die Wohnberatung ist dann quasi dafür da, dass man sich auf die Wohnungssuche macht gemeinsam mit
Nein, dem Menschen? Nein. Wohnberatung heißt, wenn zum Beispiel zu Hause jemand wohnt und der Familie mit Kind, mit einem Kinderwagen oder eine ältere Dame mit Rollator, dass man vielleicht Stufen darf beseitigt und so weiter und so fort. Es heißt nicht nur für gehandicapte Menschen, sondern für jede Altersgruppe und jede Person ist das sinnvoll.
Da braucht man dann ja bestimmt so als so ein Berater eine gewisse auch Expertise, oder? In dem Bereich. Also ich meine, dass man dann auch sagen kann, oh, aus den Stufen müsste man vielleicht was machen.
Richtig,
oder?
Man muss Grundwissen haben. Mhm. Dafür wurden die jetzt ausgebildet innerhalb von ein paar Wochen. Und werden jetzt fangen sie an zu hospitieren beziehungsweise mitzugehen mit den Wohnberatern. Nur das Problem ist da auch, viele wollen es nicht mehr. Weil sie einfach sagen, ich sitze 8 Stunden dran oder 6 Stunden an so einem Wohnberaterbericht. Wofür? Und das ist ein Projekt, was beim Landkreis Emsland ist. Und da wünscht man sich ein bisschen mehr Unterstützung, nicht von Frau Knoll, sondern allgemein, dass da ein bisschen mehr Anerkennung kommt. Das wäre schön.
Was wäre so aus dem Bauch heraus vielleicht jetzt mal gesagt, wo Sie sagen, das wäre eine Maßnahme, womit man irgendwie diese Wertschätzung aufbringen könnte?
Boah, das kann man schlecht sagen, jetzt so aus dem Bauch hinaus. Weil da muss man immer gucken, also weil man sitzt da wirklich dran und wir versuchen jetzt am Donnerstag, hab ich nochmal wieder einen Termin bei Frau Knoll und dann treffen wir uns mit den Meppnern Wohnberater und dann wollen wir gucken, wie wir das vereinfacht kriegen, dass Frau Knoll entlastet wird und dass es einfacher von der Hand geht, schneller von der Hand.
Ist denn, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Wertschätzung kommt natürlich auch nur so auch aus der breiten Bevölkerung, wenn man über diese ganzen Sachen überhaupt Bescheid weiß. Ich höre das jetzt zum Beispiel auch gerade zum ersten Mal. Ist denn zum Beispiel Digitalisierung da auch ein Thema? Wäre es nicht eine Möglichkeit, über soziale Netzwerke auf sowas aufmerksam zu machen?
Ich weiß nicht, inwieweit der Landkreis Emsland das machen darf. Weil ich habe jetzt hier auch noch gefragt, ob ich hier überhaupt was sagen durfte. Mhm. Und das muss einfach der Landkreis Emsland muss das dann machen. Ich hatte jetzt auch noch mal gesagt, ich war bei hatte mal einen Termin und da habe ich das auch so erzählt mit Wohnberatung, so wie Sie das jetzt auch sagten. Das ist gar nicht bekannt. Es sind viele Sachen nicht bekannt. Es ist nicht bekannt, dass wir eine Seniorenbegleitung, ein sehr gutes Netzwerk hier im Meppen im Landkreis Emsland haben. Wohnberatung haben wir, Integrationslotsen haben wir im Meppen. Solche Sachen sind nicht bekannt. Mhm. Woher sollen die Leute das wissen?
Ja, sehr schade eigentlich, weil darüber würden sich bestimmt auch Leute finden, die dann sagen, oh, da könnte ich mich auch wohl sehen, so als Wohnberater. Mhm.
Genau so ist es. Und auch viele Leute, es geht ja auch darum, desto länger ältere Leute zum Beispiel im Haus wohnen bleiben, jeder Monat zählt, desto mehr spart Deutschland.
Der Staat, ja.
Ja, der Staat.
Ja, davon ja das stimmt natürlich auch, dass es langfristig gesehen dann natürlich auch eine
richtig
Maßnahme, ja. Und damit sind wir auch beim viel zitierten Satz »Tue Gutes und spreche darüber«. Klingt abgedroschen, ist aber enorm wichtig. Also auch zum Ende dieser Folge der Appell, redet übers Ehrenamt mit Freunden, Nachbarn und Arbeitskolleginnen. Danke fürs Zuhören. Hört gerne auch in die weiteren Folgen rein und über ein Abo und eine Bewertung auf eurer Podcast-Lieblingsplattform würde ich mich sehr freuen.
Dieser Podcast wird produziert von den Rabauken Studios. Rabaukenstudios.de